Die letzten Worte werden angekündigt hier. Mal sehen, ob mir was einfällt. Ihr könnt schon mal aufschlagen zu Lukas Kapitel 17. Ich freue mich, hier zusammen sein zu können und nochmal irgendwie so einen Abschiedspunkt und Neuanfangspunkt zu haben, mit euch zusammen, das mit der Gemeindefeier zu verbinden. Heute ist sozusagen unser letzter offizieller Gottesdienst in Berlin. Das heißt nicht, dass wir von der Bildfläche verschwunden sein werden und zum Mond umziehen oder so. Wir werden immer noch ein bisschen hin und her sein zwischen Berlin und Frankfurt. Aber freue mich, dass Soraya auch hier ist, wir heute Nachmittag nochmal als ganze Familie Nachmittag im Garten verbringen können. Vanessa hat sich entschieden, in Berlin zu bleiben, für alle, die das nicht wissen. Sie hat sich entschieden, hier das Abitur zu machen, mit euch zusammen zu sein und ihren Freunden hier in Berlin. Und sie wird unser Haus managen hier. Das ist klasse, dass Vanessa das übernimmt. Und Younes wird umziehen mit uns nach Frankfurt. In Lukas Kapitel 17 gibt es eine Stelle, die für mich ganz gut auf den Punkt bringt, warum wir feiern können, dass wir 30 Jahre Gemeinde Christi hier zusammen sind, warum wir feiern können, dass die Berliner Gemeinde eine Gemeinde gründet. Ja, das ist wirklich mein Verständnis von dem Ganzen, nicht nur, weil du das finanziell unterstützt, sondern auch das, wer wir sind und wozu wir geworden sind, ist wirklich hier geprägt worden. Wir waren 22 Jahre hier und das ist der größte Teil meines Lebens. Und neben meinen Eltern seid ihr diejenigen, die uns am meisten geprägt haben. Das kann ich mit Zuversicht sagen. In Lukas Kapitel 17, in Vers 11. Übrigens, also, wir sind Familie, ne? Also, wenn es euch zu heiß ist, macht die Fenster auf. Wenn ihr denkt, die Fenster sollten zu sein, macht sie wieder zu. Wenn ihr euch streiten wollt, tut es draußen. Und Getränke gibt es hinten. Vielen Dank für wer immer diese Getränke dort platziert hat. Ich habe die Vermutung, es war Dörte mal wieder. Aber fühlt euch frei, auch mal aufzustehen, wenn es euch zu heiß wird hier. Meine Brille beschlägt inzwischen ab und zu hier drinnen. Das liegt dann entweder, dass ich in der Sauna bin oder am einen der heißesten Tage in Berlin predige oder eine Mischung aus beiden hier habe. So, Lukas Kapitel 17, Vers 11. Es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Sie standen von ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin, zeigt euch den Priestern. Und als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser eine Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. So, eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus, die für mich einfach sehr auf den Punkt bringt, was für mir für mein Leben als Christ wichtig ist, was ich glaube, warum die Gemeinde hier einen großen Wert hat, warum ich glaube, dass es Sinn macht, Gemeinden zu gründen, weiterhin in Deutschland. Eine Gruppe von 10 Männern sind an Aussatz erkrankt. Das führte dazu, weil du nicht mit Antibiotika behandelt werden konntest, wie heutzutage, wenn du Lepra hast, dass du am Rand der Gesellschaft bist. Du kannst nur hoffen, dass du auf wundersame Weise wieder gesund wirst oder dem Tod entgegensehen. Und sie kommen zu Jesus und sie haben Hoffnung, dass Jesus ihnen helfen kann. Und sie schreien zu Jesus. Und Jesus sagt, macht was Interessantes. Er geht, sagt zu ihnen, geht zu den Priestern. Zu den Priestern geht man dann, wenn man gesund geworden ist. Sie waren noch nicht gesund. Aber er gibt ihnen diese Aufgabe. Und sie tun es. Und auf dem Weg dahin tatsächlich werden sie gesund. Einer von den 9 kommt zu Jesus zurück. Es scheint so, sogar bevor er bei den Priestern angekommen ist. Er merkt, er wird gesund. Und das Erste, was ihnen in den Sinn kommt, ist, ich will zu Jesus zurück, ich will ihm danken. Ich bin sicher, dass er derjenige ist, der mich gesund gemacht hat. Und das heißt, er pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und Jesus stellt eine, also, nachvollziehbare Frage. Wo sind die anderen 9? Sind die nicht auch gesund geworden? Ist keiner von den anderen 9 umgekehrt, um Gott die Ehre zu geben? Ich habe hier etwas mitgebracht. Letzten Samstag vor einer Woche war der Geburtstag von meinem Schwiegervater in Darmstadt, eine halbe Stunde von Frankfurt entfernt. Und er hat 20 Leute aus der Familie und aus dem Freundeskreis eingeladen für ein gemeinsames Essen. Ein schöner Hinterhof, eine ehemalige Brauerei, ein Raum mit einer Küche, die man von allen Seiten einsehen kann, ein Tisch für 20 Personen und ein Koch, der 2 oder 3 Mal pro Woche dort für eine Gesellschaft ein tolles Essen zubereitet. Und wir sitzen da und, liebe Übersetzer, ich entschuldige mich schon mal vorab, versucht noch nicht mal das zu übersetzen. Er sagt einfach, es war ziemlich krasses Essen. Die Vorspeise war Ziegenkäse mit gebratenem Salat, Sesamkrokant und Traubensenfeis. Hast du schon mal Traubensenfeis gegessen? Es passte erstaunlich gut zusammen, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann. Der zweite Gang war Risotto mit Grapefruit-Gremolata und Geflügelklößchen, alternativ Tofu-Klößchen. Danach zur Hauptspeise gab es Kalbstafelspitz in Sherry-Soße mit Pilzen und Bohnenkraut-Gelee. Alternativ Rotbarsch mit Spargelkartoffelcreme, Staudensellerie, Salz, Zitrone, Riebiesel, Crumble. Das habe ich lange geübt. Das war. Und als Nachspeise Holunderblüten mit Erdbeeren und Joghurt-Sorbet. Und die Leute waren zusammen und schon während des Essens sind Leute und auch wir öfter zu Georg gegangen und sagten, Mensch Georg, vielen Dank für die Einladung, das ist echt besonders, hast du richtig was Besonderes für uns gemacht hier, vielen Dank. Die Leute sind zu dem Koch gegangen, die sind zu seiner Frau gegangen, die das Ganze ganz besonders gemacht hat und schön angerichtet und serviert hat und zu den anderen 2 Köchen, die da gekocht haben. Und es war die total normalste, selbstverständliche Sache, nachdem man sowas hier serviert bekommt, sich nicht am Ende einfach ins Auto zu setzen und abzuhauen. Natürlich gehst du zurück und bedankst dich, wenn du so eine Einladung bekommst, wenn du sowas aufgefahren bekommst. Dankbarkeit, das verstehen wir. Du bekommst was Unglaubliches und es ist ein Geschenk. Und du bist dankbar dafür. Wenn du in Mitteleuropa im 21. Jahrhundert lebst, beschreibt das hier dein Leben. Dann beschreibt das hier dein Leben. Das ist, was du aufgetischt bekommst. Jeden einzelnen Tag. Du hast ein Gesundheitswesen mit nie jemals dagewesenem Ausmaß an Serviceleistungen und Therapiemöglichkeiten und Medizin und Fachärzte und was weiß ich. Letzte Woche hat Patrick sich verletzt, einen Fahrradunfall gehabt und wir gehen auf eine Website und suchen nach Unfallärzten und so, zack, hier eine Auswahl da und der ist aber ein bisschen näher bei mir zu Hause und so weiter. Gut, geh mal dahin. Termin ausgemacht, klick, tschuck, da gewesen. Sofort eine Einschätzung, Hilfe. Wenn du in Deutschland im 21. Jahrhundert lebst, hast du ein Bildungssystem. Ja, zu dem du sogar verpflichtet bist, 10 Jahre lang teilzunehmen. Tut mir echt leid. Aber das ist die normalste Sache der Welt. Es ist einfach so. Einfach da. Es ist einfach da. Jeden Tag. Verfügbar. Wenn du in Deutschland im 21. Jahrhundert ein Durchschnittseinkommen hast, dann hast du 15 mal so viel Geld zur Verfügung, wie das Durchschnittseinkommen in Ägypten ist. Ja, nur 7 mal so viel wie in Gabun, was eines der reichsten Länder in Afrika ist. Und 150 mal so viel Geld zur Verfügung wie in Burundi, was eines der ärmsten Länder in Afrika ist. Wenn du in Deutschland im 21. Jahrhundert lebst, dann hast du im Vergleich zu den 34 nord- und südamerikanischen Staaten also mehr Einkommen als in 32 dieser Staaten. Und die anderen, da hast du ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Und im Vergleich zu den asiatischen Staaten gibt es genau 2 Staaten von den 44 Staaten, wo Leute mehr Geld verdienen, ein bisschen mehr Geld im Durchschnitt. Das ist Singapur und Katar. Und in Katar willst du nicht wirklich wohnen. Und wenn du deinen Job verlierst, kriegst du ein Grundeinkommen, ein Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld 2 für einige, also für Sozialhilfe für immer, wenn nötig. Was immer noch ein Vielfaches von dem, was ist, was alle Menschen zur Verfügung haben. Wenn du in Deutschland im 21. Jahrhundert lebst, ich weiß nicht, ob du das irgendwie schon noch als besonders erachtest, aber dann gehst du zu einer Wand. In dieser Wand befindet sich ein Metallstück mit einer unglaublich faszinierenden Fertigung, die vor 200 Jahren sich noch niemand erklären konnte, wie man so ein Werkstück fertigen kann. Und du kannst an dem Hebel drehen und keimfreies Wasser in beliebiger Temperatur deiner Wahl hervorbringen. Einfach so. Das hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. In wer weiß wie viele Tausenden von Jahren. Das ist einfach so da. Und wenn das getrunkene Wasser dann sein Tribut zollt, dann gehst du auf in einen kleinen Raum mit einer Schüssel, die unglaublich schön aus Keramik gefertigt ist, und du setzt dich darauf und machst, was immer du dort machen musst. Und dann drückst du einen Knopf in der Wand und mit keimfreiem Trinkwasser werden deine Fäkalien hinvorgespült an einen Ort, den du dir, wo du dir nie Gedanken machst, wo das eigentlich hingeht, weil du riechst es ja noch nicht mal. Das hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Wenn du irgendetwas darüber hinaus brauchst, dann gehst du an den Küchentisch und klappst in DIN A4 großes Gerät auf in der Regel oder holst irgendwas aus deiner Tasche heraus, tippst ein bisschen darauf hin und 24 Stunden später steht es vor deiner Tür. Das hat es noch nie gegeben in der Menschheitsgeschichte. Und ansonsten kannst du da beliebige Sprachübersetzungen reinsprechen, so wie bei Captain Kirk auf Raumschiff Enterprise. Ich dachte immer, das kommt nie, aber tatsächlich jetzt mit den Geschwistern aus der Ukraine merke ich, das funktioniert tatsächlich. Du sprichst da rein, in einer anderen Sprache kommt was raus. Du hast Zugriff zum gesamten Weltwissen innerhalb von Sekunden. Einfach so. Wenn du in Deutschland im 21. Jahrhundert lebst, sollte man meinen, dass bei dem, was du bekommen hast, jeder Mensch in Deutschland morgens aus seinem Bett kippt, auf seine Knie fällt und Gott mit lauter Stimme preist und Gott dankt, für was für ein Leben er bekommen hat. Und ein paar tun's. Und Jesus fragt, wo sind die anderen 9? Wir sind über die Maßen gesegnet in Deutschland. Und was Paulus geschrieben hat im ersten Jahrhundert, trifft dennoch völlig auf uns zu. Im Römerbrief schreibt er, obwohl sie von Gott wussten, haben sie nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Ihr unverständiges Herz ist verfinstert, weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht. Das ist für mich eine Beschreibung von Deutschland. Ja, wir sind die Wiege der Reformation, richtig? 2017, 500 Jahre Reformation, große Feiern in Deutschland. Und ich war immer, das war immer so ein beklemmendes Gefühl, zuzugucken bei diesen Feiern. Also zumindest bei denen, die ich erlebt habe. Gefühlt hat keiner so richtig gewusst, was das soll. Was feiern wir hier eigentlich genau? Ja, die So, dann werden so verschiedene soziale Aspekte der Reformation hervorgeheben und so. Aber das Verständnis von allein durch den Glauben werden wir gerettet, allein durch Gnade werden wir gerettet, allein durch Christus, all die Dinge, die Luther dort gepredigt hat, wir haben das verloren, den Kontakt dazu, den Gefühl von den Wert, die Bedeutung, all das. Und ich habe jetzt nur über die materiellen Segnungen gesprochen, für die man ja dankbar sein könnte. Aber diese Menschen wurden geheilt. Für uns als Christen, wir sind geheilt worden. Wenn du Lepra bekommst, das ist so, das hat so eine Inkubationszeit von zwischen 6 Monaten und 4 Jahren. Das Immunsystem kann das eine ganze Weile im Griff behalten. Bei manchen erst nach 20 Jahren. Aber es beginnt damit, es ist eine bakterielle Infektion. Und es beginnt damit, dass du ein Taubheitgefühl am Fuß hast. Irgendwie so, hä? Moment, wieso spüre ich das nicht richtig? Irgendwas stimmt hier nicht. Und nach einer Weile werden deine Fingerspitzen taub. Du fühlst irgendwie nicht mehr richtig an deinen Fingerspitzen. Und dann werden deine Zehen taub. Und die Nervenbahnen werden von diesen Bakterien angegriffen. Und wenn du diese Bilder siehst von leprakranken Menschen mit verfaulten Gliedmaßen, liegt das nicht daran, dass die Bakterien das verursachen, sondern die Bakterien verursachen nur, dass du taub wirst, dass du dieses Taubheitsgefühl hast, dass du es nicht mehr richtig fühlst, nicht mehr richtig spürst. Und dann kriegst du diese kleinen Verletzungen, die man sich im Alltag halt so zufügt. Aber weil du es nicht mehr spürst, weil du so abgestumpft bist, kümmerst du dich nicht richtig darum. Und dann entzündet sich das. Und dann schreitet das fort und nimmt seinen Lauf. Und nach fangen an, deine Gliedmaßen zu verfaulen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, da eine ganz ausführliche geistliche Predigt rauszumachen, aber du kannst die geistlichen Verknüpfungen machen, glaube ich. Jeder von uns wird früher oder später mit Sünde infiziert. Den Effekt davon, die Inkubationszeit, bei manchen dauert es Monate, manchen Jahren, vielleicht manchen erst nach 20 Jahren, am Ende holt es uns alle ein. Gott hat einen Weg für uns aufgezeigt, wie wir leben können und sollen, und wir wandeln davon ab. Und dann ist da Jesus, der uns einen Weg zeigt, wie wir geheilt werden können davon. Von der Konsequenz der Sünde, nämlich dass wir tatsächlich zumindest weniger sündigen, weil wir mehr wissen und wissen wollen, was Gottes Wille und Plan für unser Leben ist. Aber auch vor allem von dieser geistlichen Konsequenz, der Trennung von Gott. Und Gott schenkt uns das. Und ich bin vor 30 Jahren Christ geworden, vor 31 Jahren. Und ich kann auch dieser Versuchung unterliegen, das für selbstverständlich zu nehmen. So wie ich all die anderen Sachen für selbstverständlich nehme. Ja, klar, Vergebung ist da, habe ich jetzt gehört. Mehr als die Hälfte meines Lebens. Wenn du in der Gemeinde aufwächst, kann das total normal für dich sein. Ja, klar, war schon immer da, habe ich ja 100 Mal gehört als Kind. Oder du findest diese Dankbarkeit für das, was Gott dir geschenkt hat. Und du kehrst zu Gott zurück, du preist Gott mit lauter Stimme und gibst Gott die Ehre. Das ist nicht, was Deutschland beschreibt. Das ist nicht, was Berlin beschreibt. Und solange das noch nicht der Fall ist, gibt es keinen Grund für uns aufzuhören, oder? Es ist weit an der Zeit, mit Menschen über unseren Glauben zu sprechen. Es ist weit an der Zeit, Gemeinden zu gründen. In Potsdam, in Brandenburg, an der Havel, in Cottbus, in Magdeburg, in Leipzig, in Dresden, wo auch immer. Wir sind noch nicht fertig. Oder auch hier in Berlin, wirklich danach zu streben, zu sagen, ja, lass uns sehen, dass wir Gemeinden haben in jedem Stadtteil Berlins. In Friedrichshain, Kreuzberg, in Wilmersdorf, in Steglitz, in Zehlendorf, in wo auch immer. Dass wir weiter mit Menschen unseren Glauben teilen, dass wir weiter Menschen helfen, in eine Beziehung zu Gott zu kommen, dass wir weiter Menschen helfen, diese Dankbarkeit zu finden und zu verstehen, dass wir geschaffene Geschöpfe sind, Und dass es einen Schöpfer gibt und dass wir eine Beziehung zu ihm haben können. Solange sind wir noch nicht fertig. Davon bin ich überzeugt. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwann fertig sein werden, aber es ist einfach der Lebensstil eines Jüngers, Menschen zu lieben und ihnen Gott zu zeigen. Und das wollen wir nicht aufgeben, sondern weiterhin Gott preisen mit lauter Stimme heute. Das war toll, hier das zusammen zu erleben und zusammen zu singen. Vielen Dank für all die, die Musik gestaltet haben. Gott die Ehre zu geben mit unserem Leben, mit unserem Umgang miteinander, in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Und dann wird das, was Jesus sagt, immer wieder auf uns zutreffen. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Lass uns zusammen beten. Vater, vielen Dank für die Gemeinschaft hier. Vielen Dank, dass wir zusammenkommen. Vielen Dank, dass du uns eine Beziehung zu dir geschenkt hast, Gott. Vielen Dank, dass du uns hier so weit getragen hast. Vielen Dank, dass du es weiter tun willst. Vielen Dank, dass du uns vergibst und vergeben hast für die vielen, vielen Momente der Undankbarkeit, Gott. Und wir wollen dir danken, Gott. Vater, dankbar für dieses Dankbarsein, für das Leben, was wir heute haben dürfen. Nur, dass wir heute Morgen aufstehen dürften. Das ist ein Geschenk, dass wir atmen dürfen. Dass wir in einem der wohlhabendsten Länder der Welt leben, Vater, wollen wir niemals für selbstverständlich nehmen. Mehr als alles andere, Vater, wollen wir es niemals für selbstverständlich nehmen, dass wir eine Beziehung zu dir haben dürfen, dass du unser liebender Vater bist, Gott. Ich bete, dass du die Berliner Gemeinde Christi segnest, Vater, mit viel Herz, viel Liebe, Vater, weiter Menschen zu helfen, dich zu erkennen und in Beziehung zu dir zu kommen. In Jesu Namen bete ich. Amen.